In Südafrika zum Beispiel zählt Huhn ja als Gemüse. Es ist eh nicht sicher, dann kann ich es jetzt auch einfach versuchen. Und irgendwann wurde es so ganz still im Raum.
Ich habe gerade volle Pulletränen in den Augen.
Oh Gott, ist das
ist nur wow.
Damals war das aber die Erkenntnis schlechthin, die halt alles verändert hat.
Wir hoffen, ihr erfreut euch bester Gesundheit und wir sind mega happy und stolz, euch diese super krasse Episode mit Michi heute vorzustellen, Teil 1. Mhm. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
Und sie heißt Juju.
Und wir freuen uns extrem, dass du wieder dabei bist.
Ganz genau.
Danke. Bevor es hier gleich affenstark losgeht, wollen wir uns noch bei dem Sponsor dieser Episode bedanken. Koro ist am Start und ganz ehrlich, ich bin immer noch ein Riesenfan. Vor allem, da sind sie einfach Könige drin von den Nussmusen.
Oh ja.
Also ne, man kennt ja dieses, ich hatte früher als Kind, hatte ich immer dieses Erdnussmus, aber das war kein Erdnussmus, sondern mit Zucker drin. Wie heißt das dann? Erdnusscreme oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Und das fand ich so schrecklich. Und dann habe ich das irgendwie mit Honig gegessen oder so. Und dann ging das irgendwie zur Not.
Peanut
aber
Butter
fand
Jelly.
Ich fand das einfach nur schrecklich. Und mittlerweile bin ich so ein riesen Nussmus-Fan, auch weil ich mich natürlich, oder was heißt natürlich, ich habe mich mittlerweile von irgendwelchen Schokocremes, die ich auch früher sehr geliebt habe, lange schon verabschiedet. Ich esse keine Marmeladen mehr und nichts. Also so ein süßes Brot ist für mich wirklich einfach ein Nussmus-Brot. Und genau, gegebenenfalls kann man dann noch irgendwie Früchte dazu essen, aber eigentlich reicht mir das so vollkommen aus oder mit Frischkäse kombiniert, auch richtig lecker. Und mein absoluter Favorit sind da einfach diese Pistaziencreme, Macadamia-Creme, das sind wirklich die absoluten Königsklassen, die Koro einfach richtig den Dreh raus hat und sie vor allem günstig anbietet, weil sie eben direkt beziehen und sie einfach mal riesen viel Geld sparen kann, weil es große Packungen sind, weil es direkt bezogen ist und weil es einfach eine super Top-Qualität hat. Wenn du Koro, egal ob für Essen oder Non-Food-Produkte, auch mal auschecken willst, dann nutz unbedingt unseren Rabattcode vegangesund für 5%. In den Shownotes findest du den Link zur Koro-Drogerie und wir wünschen dir viel Spaß beim Stöbern.
Ja.
Ihr kennt das Game, jetzt kommt eine Bewertung.
Genau. Die ist jetzt direkt aus unserem Online-Kurs einfach gemeinsam vegan. Da gibt es eine Kommentarspalte, die wir eröffnet haben. Und da steht: So viel Tierleid und ich war Teil davon, tut sehr, sehr weh. Mm. Das zu verarbeiten und nun anders handeln, sind jetzt meine Hauptaufgaben.
Wow.
Die Augen nicht mehr verschließen, sondern hinter die Kulissen zu schauen. Je mehr wir werden, je weniger Tierleid und Menschenleid. Der Bericht über das Fischleid war mir vollkommen neu. Was für eine mächtige Tierindustrie.
Ja.
Vielen Dank für eure besondere Art, das Bewusstsein zu schärfen.
Oh. Wow, das geht tief ins Herz.
Ja, das ist vor allem, da steckt so viel anstrengende Verarbeitungsprozesse stecken da drin. Mm. Der Moment, wo diese ganzen Wahrheiten auf einen einprasseln sozusagen. Ja. Wobei wir es im Kurs schon probiert haben, milde zu gestalten.
Muss ich auch sagen.
Genau.
Also das war uns ja auch wichtig, dass wir nicht mit Schockern ohne Ende arbeiten oder irgendwelchen Bildern, sondern wirklich aus unserem Mund heraus, auch nicht so überemotional, auch weil das natürlich ein emotionales Thema ist, versucht relativ sachlich die Sachlage zu erklären. Und das war uns ja ganz wichtig, dass wir das für alle auch noch so zart beseiteten Wesen so aufbereiten, dass man sich das wirklich einmal anhören kann, ohne dass man daran kaputt geht.
So. Genau, es ist so nüchtern, wie es halt geht.
Ja.
Aber die Realität ist halt hart. Also es ist ja nicht so, dass wir es runterspielen oder hochspielen. Wir probieren das wirklich in der Mitte aufzuhalten.
Ja.
Und die Realität, gerade was, also vor allem diese Fischindustrie, ist der Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Das ist einfach knüppelhart und richtig erschreckend. Und wenn da die Info das erste Mal kommt, dann rüttelt das einfach alles durcheinander. Und ich glaube, dass genau das erlebt sie gerade oder er.
Ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, diesen Kommentar zu schreiben. Genau, im Kurs geht es natürlich auch noch um ganz andere Sachen, aber es gibt eben einen Teil, den man sich angucken kann, wenn man möchte und soweit ist. Da geht es eben um die Ethik und da gehen wir auf diese Punkte eben ein. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Punkte, die könnt ihr gerne erfahren und erkunden, wenn ihr bei vegangesundmitgrund.de mal vorbeischaut und den Online-Kurs euch anguckt. Das ist wirklich ein toller Kurs für alle, die gerade einsteigen oder die das ganze Thema noch mal ein bisschen mehr vertiefen wollen.
Und denkt dran, wenn ihr euch den Kurs holt, seid ihr automatisch Teil der Gemeinschaft.
Oh,
und da passieren so wundervolle Dinge. Zum Beispiel, um nur eine Sache wirklich rauszunehmen, gibt es jetzt eine Deutschlandkarte, wo markiert ist, wer in welchem Bereich wohnt, um zu checken, wie nah der Nächste sozusagen dran ist oder die Nächste.
Und wie viele wir schon sind.
Wie viele wir schon sind, um sich dann zu treffen. Und dann, okay, ich bin hier und da, das heißt, du bist da, ich bin genau in der Mitte von euch, lass mal connecten. Ja, und dann wollen die jetzt so einzelne kleine Grüppchen aufmachen. Ich bin so gespannt und ja, es ist immer noch wirklich unrealistisch, dass wir diesen, im Kopf diesen Raum uns vorgestellt haben, dass wir den Raum für euch aufmachen. Und jetzt ist da Leben drin. Jetzt sind da echte Menschen, die wirklich sich treffen wollen.
Und sich unendlich und sich auch schon getroffen haben und sich unendlich schon gegenseitig bereichert haben, echte Freundschaften entstanden sind. Als wir das Gemeinschaftstreffen in Potsdam gemacht haben, hat man richtig gesehen, die sind ja direkt weiter eingestiegen. Genau. Und wie geht es jetzt deinem Sohn und hier und da? Und weiß ich nicht. Also da ging es direkt weiter. So die Gespräche wurden fortgeführt sozusagen, weil man sich wirklich schon gut kennengelernt. Das ist eine aktive WhatsApp-Gruppe, zu der man automatisch Zugang erhält, sobald man den Kurs gekauft hat. Und diese Karte, die übrigens auch Österreich und Schweiz mit einschließt. Yep. Liebe Grüße an euch, Lieben. Wir reden immer nur von Deutschland hier. Ja. Ist wirklich richtig süß gemacht mit diesem Blättchen und dann ist es beeindruckend zu sehen, wie viele da schon am Start sind und das, sowas ist natürlich für uns auch ganz doll schön zu sehen, dass unsere Arbeit irgendwie auch wirkt und ganz vielen Menschen da draußen hilft, also fühlt euch eingeladen, dazu zu kommen. Aber jetzt soll es um Affen gehen, um schützenswerte Tiere in der Wildnis, die wir hier im Podcast oft gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Natürlich, weil sie auch einfach sehr weit weg sind von unserer Realität, aber nichtsdestotrotz sind sie natürlich genauso schützenswert wie jeder Mensch und jedes Tier auf diesem Planeten. Ja. Und sie sind massiv bedroht. Mhm. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Michi Schreiber, eine Primatologin, die sich also mit Primaten, Affen beschäftigt, bei uns eingeladen haben. Und ja, sie gekommen ist, sich die Zeit genommen hat und unfassbare Geschichten aus Afrika, aus verschiedenen afrikanischen Ländern mitgebracht hat. Super, super inspirierende Powerfrau, die wirklich ganz nah dran ist und direkten Tierschutz macht. Und ich bin geflasht von dem Gespräch und ganz froh, euch das heute zeigen zu dürfen.
Ja, ich bin auch nachhaltig beeindruckt und auch echt ein Michi-Fan, muss ich sagen. Ich finde das einfach toll und unterstützenswert und hört einfach mal rein. Es ist einfach überwältigend, was da auf euch zukommt.
Ja, und herzlich willkommen, liebe Michi. Wo erreichen wir dich denn?
Ich bin gerade vorübergehend in Deutschland, also in Wittlich in der Eifel. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, an der luxemburgischen Grenze, sehr ländlich. Klar. Und da ist es gerade morgen. Die Sonne scheint ausnahmsweise schon im Frühling. Und schön. Ich habe heute einen schönen Tag und unterhalte mich mit zwei coolen Leuten.
Sehr schön. Wir freuen uns total, dass du am Start bist. Wir wollen gleich genau reinstarten. Du hast eine super spannende Geschichte. Wir wollen gerne das ja schon fast chronologisch heute durchgehen, weil es sich wirklich lohnt, das von vorne bis hinten zu verstehen, deinen Werdegang, deine Beweggründe wirklich zu ergründen. Aber vielleicht vorweg, um die Verbindung zu unserem veganen Podcast zu schaffen. Tierschutz ist dir ja sehr wichtig. Ernährst du dich selber vegan oder... Ja, du nickst schon.
Ja, natürlich. Also spannenderweise, in Anführungszeichen, erst seit 4 Jahren. Ich hatte, ich glaube, wie viele Menschen hat man ja immer so einen veganen Glaubenssatz. Also ich glaube, alle Menschen, die man fragt, die haben so einen Glaubenssatz von entweder vegan ist ungesund oder vegan ist dies, das, jenes oder doch nicht so schlimm für die Tiere. Und ich habe ganz lange wirklich gedacht, weil das auf dem Land auch irgendwie so immer noch kommuniziert wird, wenn man sich vegan ernährt, ist das eine Mangelernährung und das ist ungesund. Und es war aber ganz spannend, weil ich mich ja dann zur Primatologin, also im Bereich Primaten, Affen ausbilden habe lassen, dann auch meinen Master und mich dann sehr intensiv mit Verdauungssystemen befasst habe, auch von uns ähnlichen Primaten. Und der Fleischanteil, den die haben, ist bei 5% oder gar nicht. Also zum Beispiel der Gorilla, der isst einfach gar kein Fleisch, der isst keine tierischen Produkte. Da dachte ich mir, irgendwie sieht das auch mit Mangelernährung gar nicht, oder dass es ungesund ist. Und das war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, ach krass, nee, ich möchte jetzt vom Vegetarischen in die vegane Ernährung gehen, weil ja, wenn der Gorilla mit so einem Muskelpaket sich hervorragend vegan ernähren kann, dann wird mir das auch nicht schaden. Und das war ja so der Einstieg vor jetzt gut 4 Jahren, also die letzten 4 Jahre vegan.
Das heißt, du warst Vegetarierin auch aus Tierschutzgründen. Wie lange davor?
Seit ich 17 bin, also schon relativ lange. Dann mit 24 halt vegan geworden. Und es war halt wirklich so dieser Schritt, das eine war, oh Gott, dann kann ich nichts mehr essen. Das andere war wirklich, oh Gott, das ist vielleicht ungesund. Aber es hat sich beides nicht bewahrheitet. Ich bin fit, gesund, munter und ich kann gefühlt noch mehr essen als vorher.
Wahnsinn, sehr gut. Richtig genauso. Toll. Ja, da würde ich gerne gleich schon einmal, um bei dem Thema zu bleiben, einmal bei dir kurz vorwegzugreifen. Wie ist es denn im Ausland, im Urlaub oder eben auch wirklich bei dir, wenn du in Afrika, in verschiedenen Ländern wahrscheinlich vor Ort bist, ist es da möglich, sich vegan zu ernähren? Weil manchmal ist es ja auch eine kulturelle Sache, irgendwie was abzuschlagen, wenn man was angeboten bekommt oder so, kann ja manchmal auch ja, unangenehme Situationen führen. Wie kannst du dich im Ausland vegan ernähren? Klappt das gut oder eher schwierig?
Es klappt schon gut, aber es wird nicht so sonderlich viel verstanden. Also es kommt, ich bin ja viel im afrikanischen Raum unterwegs, also in Südafrika, Simbabwe, aber auch Kenia, Uganda. Und man muss sagen, dass vor allem auch in vielleicht wirtschaftlich schwächeren Ländern Fleischkonsum eher ein Luxusprodukt ist.
Klar.
Und dann ist es natürlich irgendwie irritierend für die, dass jemand, der vielleicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat, auf dieses Luxusprodukt verzichtet. Nichtsdestotrotz ist mir tatsächlich bisher mit meiner Entscheidung sehr respektvoll, wurde mit mir umgegangen. Ich arbeite ja auch in den Ländern mit Einheimischen zusammen und es ist zwar so, dass sie das nicht verstehen, genauso wie die in Uganda manchmal nicht verstehen, dass ich keine 12 Kinder kriegen will, aber es ist okay.
Ja.
Und sie respektieren es auch. Und ich muss sagen, ich wirke ja da auch in Projekten mit, die Tiere aufnehmen und auswildern. Also ich arbeite ja wirklich auch local. Und die Leute versuchen es wirklich echt gut. Also ich wurde überall bisher nicht aufgenommen. Klar, ich musste das schon 3-mal erklären, was ist das, was ist das nicht. In Südafrika zum Beispiel zählt Huhn ja als Gemüse.
Ist das so?
Das ist so. Und dann so, ich esse kein Fleisch. Und dann kriegst du so abends Hühnchen eingestellt. Und dann so, Hühnchen? Und dann so, Gemüse. Und ich so, ah, für mich kein Gemüse.
Krass.
Für mich ist Huhn kein Gemüse.
Ja.
Das heißt, klar, wir hatten schon die eine oder andere Situation. Es gab auch wirklich schon mal, sag ich mal, Fehler, die den Leuten passiert sind, dass die irgendwas gemacht haben und dann Käse rein. Aber mir ist sehr offen begegnet worden und es war auch lernfähig. Und das Schöne ist auch, dass die Projekte durch mich als Versuchskaninchen dann so ein bisschen geprägt sind für vielleicht andere, die sich auch vegan ernähren, die Projekte
toll
mal besuchen.
Hast du den Weg ein bisschen geebnet und kannst da vielleicht auch, weil das ist für mich immer so schwierig, also du hättest jetzt gut die Möglichkeit, du arbeitest ja im Tierschutz aktiv, auch ja teilweise auch mit anderen TierschützerInnen, die das dann verstehen müssen, zu sagen, naja, weil ich Tierschützerin bin, esse ich keine Tiere, könnte man ja sagen, aber dann trifft man natürlich wieder, macht man schlechtes Gewissen bei denen und das ist, wie gesagt, auch eine andere Kultur, wo es einfach anders verstanden wird. Also das finde ich einen wahnsinnig schmalen Grad, dass du es irgendwie erklären kannst, ohne ja, vielleicht sogar manchmal ohne das ethische, den ethischen Aspekt, weil es einfach, ja, man nicht von außen irgendwie die eigene Kultur da drauf adaptieren kann, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, da irgendwie den richtigen Draht und die richtige Begründung. Hast du vielleicht auch mal einfach gesagt, dass du allergisch bist oder so? Oder wie erklärst du es dann?
Ich sage das einfach, dass ich das für mich entschieden habe und dass das eine persönliche Entscheidung ist.
Okay.
Aber ich bin auch im Austausch mit den Menschen vor Ort nicht so, dass ich ihre Entscheidung kritisiere oder in Frage stelle in diesem Kontext, sondern wir kommen zusammen, wir begegnen uns sehr respektvoll auf der Augenhöhe, dass ich kein Fleisch, keine tierischen Produkte esse und sie sich anders dafür entschieden haben. Es kommt aber tatsächlich auch dann mal vor, dass die Leute das probieren und manche sind dann begeistert, manche denken, nee, das schmeckt überhaupt nicht gut. Und ich bleibe da sehr, sehr stark bei mir, weil ich natürlich auch einfach überhaupt dankbar bin, dass mir diese Möglichkeit gestellt wird und damit eben auch anderen Menschen. Weil in Europa hoffentlich beginnen wir mehr und mehr Tierschutz über gewisse Tierarten hinauszusehen. Ich meine, wir sind da ja jetzt in einer sehr gleichen Werteinstellung. Wenn ich jetzt aber mit Oma Helga aus der Eifel rede, für die bedeutet Tierschutz, dass man lieb zu Hunden und Katzen ist. Ja?
Genau.
Und so ist es im afrikanischen Raum eben auch. Es ist auf gewisse Spezies, auf gewisse Arten nach wie vor reguliert. Wir haben halt einfach mit Speziesismus zu tun. Und gleichzeitig hoffe ich einfach dadurch, dass ich normal aussehe, normal bin, in Anführungszeichen, dass ich da so einen positiven Stempel für vegane Ernährung in den Projekten und in den Zusammenarbeiten hinterlasse.
Super schön. Bist du eine, was das Vegane angeht, auch eine Frau der Inspiration? Also bringst du anderen Leuten das auch gerne näher und auf welchem Weg machst du das?
Ich glaube, dass ich gar nicht so proaktiv viel über vegane Ernährung rede, aber es ist halt immer wieder so Teil und die Leute wissen es auch. In meinem Umfeld ist es hingegen super spannend. Ich bringe mir ja dann auch super oft mein eigenes Essen mit. Also ich hab das so witzig, ich habe so einen veganen Bubble-Freundeskreis und so einen unveganen Bubble-Freundeskreis.
Okay.
Und das ist so super verrückt, weil alles, was mit meinen veganen Freunden so super normal ist, ich komme da hin und da liegt dann, weißt du, veganer Ersatzprodukt Wurst auf dem Tisch und ich muss da gar nicht irgendwie fragen, vegan oder nicht vegan oder nur vegetarisch, sondern ich weiß irgendwie alles offen. Und ich muss dann immer noch mal so einen Step zurückgehen, wenn ich mit meinen Eifelfreunden, wenn ich sie so lieb bezeichnen darf, unterwegs bin, so denke, halt, stopp, das ist wirkliche Wurst. Michi, noch mal umorientieren, wo bist du gerade? Was aber ist, ich bringe einfach was mit. Ne? Wenn ich dann auf Geburtstagen hier bin, dann bringe ich vegane Snacks mit oder einen veganen Kuchen und lasse die Leute probieren. Und das ist dann auch ganz cool, weil mein Papa, der ist so wirklich der Prototyp von unerfahren, was das angeht und gleichzeitig aber offen. Und immer wenn ich dann Sachen mitbringe, will er auch probieren. Und am Anfang, als ich gesagt habe, ich esse jetzt vegan, haben meine Eltern wirklich gedacht, boah, scheiße, was haben wir nur falsch gemacht?
Genau.
Und meine Eltern so, was kannst du denn jetzt noch essen? Gurke? Salatgurke? So, gefühlt mal für die Veganen, Salat, Gurke, Tomate, Salat und ein Apfel und das war's.
Ja.
Und das Schöne ist, ich bringe immer wieder Sachen mit und stelle die dann einfach dahin. Und ich weiß ganz genau, mein Papa, der ist so ein Probiermäuschen, der geht überall dran. Und dann stand da zum Beispiel letztens Hafermilch, also letztens jetzt auch schon ein Jahr her. Und dann sagte mein Vater so, das trinkst du in den Kaffee? Und ich so, Er so, und schmeckt gut? Ich so, Er so, probier das dann auch mal. Ich so, okay.
Super.
Und dann sagte mein Vater, der ist Horst, meine Mama Karin, trinkt so den Kaffee. Mensch, Karin, wusstest du, dass das so gut schmeckt?
Super. So schön süß. Toll.
Und dann ist der direkt am nächsten Tag gefahren und seitdem trinkt er nur noch Hafermilch. Nicht irgendwie aus dem veganen Ansatz heraus, sondern weil es ihm einfach ganz gut schmeckt. Und
ja, schön.
Wir haben da echt gute Erfahrungen mit Freunden gemacht. Einfach immer was mitbringen, einfach da stehen lassen. Auch gerne mal davon schwärmen, wie gut man das findet und die Leute neugierig machen. Und seitdem sind viele unserer Freunde, zumindest die nicht vegan oder vegetarisch leben, haben sich Produkten angenähert oder Rezepten angenähert. Oder wenn ich euch was mitgebracht habe, cool, wie ist das gemacht? Und dann gebe ich das weiter. Und so hoffen wir so in unserem nächsten Umfeld da einfach einen positiven Impact zu haben und die Leute einzuladen.
Ja,
und auf meinem Kanal ist es halt immer wieder so, dass ich klar teile, dass ich vegan bin oder dass, wenn ich coole vegane Ersatzprodukte sehe, dass ich die mal reinsneake und sage, ultra cool, müsst ihr mal probieren. So, dass es so ein schöner, inspirierender Impact ist und ich Leute animiere, sich einfach mal auszuprobieren über diese Grenze hinaus und vielleicht, wie mein Papa Horst am Tisch zu sitzen und sagen, ich wusste ja gar nicht, dass das so gut schmeckt.
Super.
Sehr, sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Eltern haben sich kurz gefragt, vielleicht, was haben sie falsch gemacht? Ich könnte mir vorstellen, das haben sie sich in der Vergangenheit schon mal gefragt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mitnehmen auf deinen Lebensweg, was du ja zuerst geplant hast, was vielleicht auch der Plan deiner Eltern war, weiß ich nicht. Und warum die absolute Kehrtwende kam. Vielleicht kannst du ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte.
Ja, also ich glaube, wenn ich meinem Papa nicht so ähnlich sehen würde, würden die denken, die hätten im Krankenhaus falsche Baby mitgenommen.
Okay.
Oh, okay.
Weil ich gar nicht in meine Familie reinpasse. Also charakterlich, wertetechnisch, was ich irgendwie mir vom Leben vorstelle, bin ich ganz, ganz anders als meine Eltern und auch als meine Schwester. Mhm. Und das erste Mal, als ihnen das so richtig, richtig bewusst wurde, ist, als ich 2015 mit 18 so rum alleine nach Südafrika bin, um als Freiwilligenhelferin im Wildtierschutz zu arbeiten. Und meine Eltern, das sind Pauschalreiseurlauber in England und Spanien. Wenn es exotisch wird, fliegen sie in die Türkei. Weil das war's. Exotischer geht's nicht, das ist so hart an der Schmerzgrenze. Und als es dann hieß, unser Kind fliegt nach Afrika, das ist für die ja immer noch Afrika.
Als wäre es das Land.
Ja. Das Land Afrika, sprechen die Afrikanisch.
Ja.
Als ich dann nach Südafrika gegangen bin, war das für die so, oh Gott, da herrschen Krankheiten, da ist nur Kriminalität, du alleine, mach das auf gar keinen Fall. Also meine Eltern hatten einfach super viele Sorgen, vorurteilsbehaftet natürlich auch und einfach Angst, weil sie selbst diese Erfahrungen nie gemacht haben. Und ich kann echt nur empfehlen, das Beste, um Vorurteile aufzulösen, ist Erfahrungen zu machen. Egal ob bei Ernährung oder was Länder, Kulturen angeht. Und ich war dann alleine in Südafrika als freiwillige Helferin im Wildtierschutz und habe meinen Eltern aber versprochen, Mama, Papa, es ist ein einmaliges Abenteuer, danach werde ich vernünftig leben. Ja, ich strebe den Beamtenstatus an.
Natürlich. Alles in Ordnung.
Ich bin nur 6 Wochen verrückt. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich in diesen 6 Wochen vor Ort meine ganz, ganz große Passion entdeckt habe. Und zwar für Primaten, also Affen. Ich habe nämlich in einer Auffangstation für Affen mitgeholfen. Hatte da einen kleinen Babyaffen namens Barney, dessen Ziehmama ich war. Und habe Barney über 5 Jahre hinweg nicht nur aufgezogen, sondern auch auswildern können. Also ihm wirklich ein Leben in Freiheit geschenkt. Und dieser Prozess, die Erfahrung vor Ort, die Arbeit, so anstrengend, so verrückt, so chaotisch sie sein mag, ich wusste einfach, es wird nichts mehr geben, was mich so erfüllt und was mir auch so sehr die Motivation gibt, morgens aufzustehen und zu sagen, egal wie wenig ich schlafe, egal wie lang der Tag, ich stehe heute auf, weil ich weiß wofür, weil das, was ich tue, mich erfüllt und weil es mich einfach unfassbar glücklich und dankbar macht, weil die Tiere und die Arbeit mir so viel Erfüllung schenken, weil ich irgendwie weiß, ich mache was Sinnvolles, weil ich einfach weiß, ich freue mich auf den Tag und weil ich halt auch einfach sehe, dass es einen Impact hat. Und so wurde dann aus einem 6-wöchigen Abenteuer mein Beruf.
Wahnsinn. Das heißt, du warst 18, Abitur schon in der Tasche gehabt zu dem Zeitpunkt und eigentlich stand das Studium an. Und dann warst du für 6 Wochen in den Sommerferien sozusagen? Oder wie kann man sich das, wie war das genau?
Ich war in September bis Oktober. Also Oktober fängt bei uns, Ende Oktober fängt die Vorlesungszeit an. Und tatsächlich sollte ich dann kurz vorm Geburtstag von meinem Papa heimfliegen, Ende Oktober. Und dann habe ich meinen Rückflug ausgelassen, meinen Studienplatz aufgegeben, meinen Job gekündigt, meinen Freund verlassen und bin beim Affen geblieben.
Wow, also weißt du, Cut.
Cut, okay, all dieses, ich weiß nicht, manchmal merkt man ja erst, wenn man wirklich ist, wenn man sich aus all dem, was man hatte und all dem, woran man festgehalten hat, befreit. Und ich habe auf einmal gemerkt, okay, das Studium ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte, der Job ist nicht das, was ich machen möchte, die Partnerschaft ist auch irgendwie, ja, keine Ahnung, man hat halt einen Freund, weil alle einen Freund haben, aber was erfüllt mich halt eigentlich wirklich? Und das war diese Arbeit vor Ort. Und ich habe dann meinen Rückflug sausen lassen, bin noch mal weitere 3 Monate geblieben, bis mein Visum ausgelaufen ist und dann zurück nach Deutschland. Und dann hat wirklich über 4 Jahre hinweg ein absolutes im Kreislaufen stattgefunden, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich habe dann doch angefangen, lernen zu studieren, bin wieder mit meinem Freund zusammengekommen. Warum der mich auch wieder zurückhaben wollte, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber naja, hat wieder geklappt.
Okay.
Bin dann irgendwie doch in den Job, weil ich zurückkam, ich wusste so, wer ich bin. Und ich bin aber gegen eine so krasse Kritik- und Ablehnungswand gestoßen für diese Entscheidung, die ich getroffen habe, für die Vorwürfe, dass ich mich einfach wieder angepasst habe. Also ich bin dann einfach so vor Ort wieder zurück in diesen State of Mind. Okay, ich passe mich doch an, es war ein einmaliges Abenteuer. Ich bin dann über 4 Jahre hinweg immer wieder nach Südafrika für Urlaub, weil das war so das, was toleriert wurde, bis ich so für mich wirklich unglücklich wurde. Also es ging mir emotional einfach nicht mehr gut nach dieser Zeit, weil ich immer mehr gemerkt habe, ich bin 10 Monate im Jahr in einem Leben, was ich irgendwie okay finde, was mir in Anführungszeichen Sicherheit gibt, um 2 Monate im Jahr das zu machen, wo ich happy bin. Und sobald ich heimfliege, zähle ich eigentlich nur die Tage, bis ich zurück kann. Und der Wendepunkt kam aber bei mir wirklich erst an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass auch dieses Sicherheitsdenken, dass das gar nicht existiert, weil das war ja immer das Hauptargument dafür, nicht irgendwie im Tierschutz loszugehen, nicht irgendwie zu versuchen, da mir was aufzubauen.
Und das weißt du, woher das kam? Wie das entstanden ist, dass du das hinterfragt hast und gesagt hast, Sicherheitsgefühl hin oder her, was ist wirklich sicher und brauche ich das? Was war da der Auslöser?
Ja, der Auslöser war eine echt Kackphase in meinem Leben, weil ich hatte eine ganz, ganz tolle Beziehung zu meinem Opa. Mit dem war ich immer sonntags Eis essen. Und das war so, nach einem Jahr bin ich in Urlaub gefahren. Es war der erste Sonntag, wo ich nicht mit ihm Eis essen war, seit über einem Jahr. und habe mir irgendwie nichts dabei gedacht. Und in dieser Zeit, in dieser Woche, wo ich aber in Frankreich im Urlaub war, ist mein Opa, hat sich seinen Gesundheitszustand so sehr verschlechtert, dass er mich nicht mehr erkannt hat, als ich zurückkam und er auch in der Woche danach verstorben war. Also es war so ganz plötzlich. Und in der gleichen Woche ist mein Papa schwer an Krebs erkrankt. Da habe ich freitags die Kündigung in meinem Job bekommen und bin durch meine Uni-Prüfung gefallen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Also es war so die härteste Woche. Es kam einfach jeden Tag noch was drauf und ich dachte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und alles, wonach ich mich irgendwie gerade sehne, ist Halt im Leben. Und das Einzige, was mir wirklich Halt gibt aus mir heraus, ist, wenn ich mich lebe, wenn ich meine Passion lebe, wenn ich mich ausdrücken kann, wenn ich auch sein kann. Und mir wurde in dem Moment bewusst, wie wenig Sicherheit ich in mir finde, in dem Mensch, der ich bin, in meiner eigenen Persönlichkeit, in meiner eigenen, ja, mit eigenen Tools. Und das war so der Moment, wo ich so dachte, okay, was will ich denn wirklich vom Leben? Weil wenn ich mich die ganze Zeit vom Außen abhängig mache und sage, gut, wenn mein Vater mein Studium finanziert, dann bin ich sicher, wenn, weiß ich nicht, ich dies oder jenes mache, wenn ich einen Job habe, dann bin ich sicher. Mhm. Und das war der Weg, wie ich in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin und vor 4 Jahren dann gesagt habe, okay, schön, dass ich auch vor 4 Jahren vegan wurde. Ja. Ich habe gleich beschlossen, jetzt kann ich wirklich ich sein.
Sehr schön.
Dass ich so sagte, weißt du was, es ist eh nicht sicher, dann kann ich es jetzt auch einfach versuchen. Dann kann ich jetzt einfach versuchen, einen Verein zu gründen, mir was aufzubauen, eine Organisation, ein Buch zu schreiben, nach meinen Werten zu leben. Und wenn es schief geht, dann ja, kann es genauso schief gehen wie alles andere im Leben. Ich habe es ja jetzt erlebt. Und das Schöne ist ja, dass es geklappt hat.
So schön, dass dein Mut belohnt wurde sozusagen und dass du jetzt in Übereinstimmung mit deinen eigenen Werten leben darfst, diese Message nach draußen trägst, dich um die Tiere kümmerst, total in deiner Energie bist, so kommst du mir auf jeden Fall vor, als wärst du sehr bei dir, in deiner eigenen Kraft und auch für dich akzeptiert hast, dass du halt auch, weil wie du gerade sagtest, so ein bisschen die Anomalie der Familie bist, also anders als die anderen.
Seid ihr auch anders als die anderen? Vielleicht möchtet ihr da auch mal sagen. Oder ist es bei euch so, dass ihr da gut reinpasst?
Also zuerst. Bei mir bin ich anders als die eine Hälfte und die andere Hälfte, da passe ich ganz gut rein, würde ich sagen. Wenn auch, ich glaube, in der gesamten Familie bin ich schon sehr speziell, sage ich mal.
Ja, ich glaube ich auch. Also ich habe noch 2 große Brüder. Wir sind uns schon kernähnlich, aber ich bin mit 18 ausgezogen und die sind weiter noch im Gastrobetrieb geblieben, so ein Familienbetrieb. Und ja, die sind da bis heute, also wir sind schon, glaube ich, grundsätzlich anders gestrickt.
Ja.
Im Feinen anders und im Groben gleich.
Ja, okay. Ja, und die sind ja auch die älteren Brüder und du bist jetzt hier in Potsdam. Ne?
Genau, und ich habe meinen eigenen Weg gemacht und bin eigentlich, ja, habe ich meine Flügel, bekommen und habe mein eigenes Ding gemacht und wir haben ja auch vor 4 Jahren gegründet oder vor 3 und sind jetzt auch in großer Übereinstimmung mit dem, was wir wirklich wollen im Leben.
Ja,
ein es war sehr auch tolles Gefühl.
So ein langsamer Prozess. Wir sind jetzt seit 5,5 Jahren vegan und das hat vieles angekurbelt. Ne? Darauf ist sozusagen vieles gefolgt. Wir waren davor auch schon auf dem Weg, auf der Suche, deswegen sind wir ja auch vegan geworden. Übrigens im Prinzip dank Jane Goodall. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil die Dokumentation, die uns damals überzeugt hat, hieß Hope for All. Und gleich das allererste Zitat war von der lieben Jane Goodall, wie sie in so einem gleißenden weißen Licht da saß und über Hoffnung und Veränderung gesprochen hat. Und ich könnte auch jedes Mal heulen, sobald sie anfängt zu sprechen. Also auch ein ganz, ganz großes Vorbild für uns. Wir haben schon erfahren, du hast sie persönlich treffen dürfen. Da können wir gleich gerne drauf zu sprechen kommen. Aber diese ersten Worte, wir wollten irgendwie eine Doku gucken und Fabi sagt, ja, hier ist irgendwie was über Gesundheit. Und ich so, ja, super, mach mal an, so, ne? Und auf einmal, und ich habe irgendwie noch Popcorn gemacht und weiß ich nicht, Snacks und so. Und höre so ihr Zitat und guck und bleib stehen und drehe mich um und war so völlig baff. Wer ist diese Frau? Was sagt sie da? Das hat mich so tief berührt, dass ich mich dann direkt aufs Sofa gesetzt habe und halt dann zugeguckt habe und nicht noch irgendwie rumgerannt bin, wie ich sonst gerne mal so mache. Mit meiner aktiven Art. Und das hat mich so berührt. Und dadurch kam sozusagen alles Stück für Stück. Ne? Und dann kam Corona, dann war ich schwanger, dann kam die Ernährungsberatungsausbildung, dann der Podcast. Mittlerweile haben wir einen ganz tollen Online-Kurs, wo wir Menschen helfen, vegan zu werden. So ein bisschen diese Starthilfe, die wir uns damals gewünscht hätten. Ne? So, hey, komm, guck das durch. Hast du direkt eine Gemeinschaftsgruppe, Leute, die dir ähnlich sind, mit denen du dich irgendwie austauschen kannst, wo man das irgendwie direkte Rezept und alles an der Hand hat. Das war so dann, also das ist so mein Stück, auf was ich am stolzesten bin, was am meisten Arbeit gemacht hat, ja, und was, ja, was einfach Menschen so übers Wochenende helfen kann, vegan zu werden und man nicht noch 1000 Bücher braucht und so. Und das hat vieles, vieles losgetreten und jetzt ja, sitzen wir hier und von daher schon Anomalien, aber ja, alle, die da gerade zuhören, lasst euch da nicht unterkriegen, nur weil ihr anders seid, heißt das nicht, dass ihr irgendwie, ja, dass das nicht doch der trotzdem richtige Weg ist, den ihr so im Herzen spürt, ne? Also dem einfach folgen und dann wird automatisch sich das Außen auch anpassen an das veränderte Innen, so, ne? Das hast du ja auch miterlebt. Aber lass uns doch mal kurz bei Jane Goodall bleiben. Da haben deine Augen gerade so geleuchtet. Du hast sie selber auch getroffen. Sie steht auf jeden Fall auf unserer Liste. Wir haben uns noch nicht getraut, sie anzufragen. Wir würden sie so, so gerne mal interviewen oder zumindest mal irgendwie einen, ja, ein Textinterview irgendwie per E-Mail beantwortet oder so. Ich habe so viele Fragen an sie. Du hast sie treffen dürfen. Vielleicht kannst du mal berichten, wie das war.
Ich habe sie damals in London getroffen. Ich habe meinen Master, ja, so um Kontext zu geben, in Oxford gemacht, in Primate Conservation, also Artenschutz für Primaten. Mhm. Und es gab dann in London eine Veranstaltung, wo wir so mit den Studis eingeladen wurden. Und dann hieß es so, ja, es gibt danach noch so, da könnt ihr auch hin, aber da müsst ihr dann halt für zahlen. Auf die Veranstaltung konnten wir so, aber für dieses, diesen, weiß ich nicht, VIP-Raum oder so, müsstet ihr halt zahlen. Und es ist aber auch eigentlich nicht so, dass Jane da hinkommt oder so. Es ist eher zum Netzwerken. Aber ich habe mir so gedacht, ich habe sogar meinen Mann einfliegen lassen dafür. Ich so, wow. Wir können die Frage, also die hat dann vorhin den Vortrag schon gehalten, aber ja, es wurde eigentlich ganz klar auch kommuniziert, wer auf diese VIP, wie, zu diesem VIP-Dinner danach möchte oder sowas. Das ist jetzt nicht, dass sie da hinkommt, wenn man mit der Netzwerk oder redet, sondern es ist einfach eher für die Community, die da kommt. Ja, und ich habe dann irgendwie gesagt, weißt du, ich mache das trotzdem. Ich gehe trotzdem auf dieses VIP-Dinner, weil auch wenn sie nicht da ist, sind da andere tolle, gleichgesinnte Menschen da. Ich kann mich unterhalten, ich kann mich austauschen, ich lerne Menschen aus den verschiedensten Kulturen kennen und dachte auch so direkt, nee, Marc, du musst da mitkommen, weil wenn ich die zum ersten Mal nur einen Vortrag halten sehe, muss ich es irgendwie dokumentarisch festhalten.
Ja.
Und er kam dann tatsächlich auch von der Eifel nach London gefahren, wow, mit dem Auto.
Wow, 16 Stunden. Das muss Liebe sein.
16 Stunden, wow. Okay.
Und wir waren dann gemeinsam auf dieser Gala und ich war schon während ihrem Vortrag so hin und weg, dass ich die ganze Zeit nur am Bein war. Mhm. Und dann sind wir danach noch in diesem VIP-Raum und haben uns auch wirklich mit ganz, ganz tollen anderen Primatologen, Arten, Umweltschützern einfach ausgetauscht. Also ich kann das da auch nur jedem empfehlen. Klar, das hat irgendwie 100 Euro pro Person gekostet, aber das Netzwerk, was du knüpfst, das ist Gold wert. Und irgendwann wurde es so ganz still im Raum. Und ich habe es gar nicht gecheckt, weil ich ja so am Netzwerken war mit den Leuten. Und dann, sie haben so alle in so eine Richtung geguckt. Und dann ist, hat man nur so gesehen, wie Jane in diesen Raum kam und mit ihren über 90 Jahren auf den Stuhl geklettert ist. Als sich auf diesen Stuhl gestellt hat und meinte,
ach, ja, so richtig wollte, geklettert.
Ja, die sind auf diesen Stuhl.
Krass.
Wow. Das würde ich auch können mit über 90.
Ja, und dann so meinte, sie würde zumindest gerne so ein paar Fragen beantworten noch von den Leuten, die halt da sind.
Unglaublich.
Und damit hat halt natürlich niemand gerechnet, aber ich wusste einfach nur so, okay, that's my chance. Ich kriege dieses Fragenmikro, komme, was wolle.
Ja.
Naja, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, wie emotional ich werde, wenn ich dieses Mikro dann wirklich in der Hand halte. Das ist wie, weiß ich nicht, das kann sich vorstellen, wie die Frau, die immer heiraten will, die dann den Brautstrauß fängt. Oder wie wenn der Ball ins Stadion geworfen wird und du bist derjenige, der diesen Ball fängt.
Ja.
Und dann stand ich auf einmal da und hatte dieses Mikro für die Frage in der Hand. Und ich habe so geheult, dass ich gar nichts sagen konnte, dann wollten die mir das Mikro weg.
Ehrlich?
Ja, weil die so meinten, dann lassen wir erst jemand anderen die Frage stellen. Ich hatte so Angst, dass das Mikro nicht mehr bekommt.
Festgekrallt.
Oh, dass ich erst meine Frage auf Deutsch gestellt habe.
Oh, wow.
Die keiner verstanden hat. Und dann ich so, shit, ich bin ja in London. Scheiße, Michi, wie war das nochmal mit Englisch? Und ich habe sie dann einfach wirklich gefragt, was, was sie zukünftigen Primatologen, also ich arbeite ja nicht nur im Inspirationsbereich, sage ich mal, sondern wir, ich arbeite ja auch hinter den Kulissen viel wissenschaftlich, also viel wissenschaftlich auch mit Menschen vor Ort zusammen. Was sind die Bedürfnisse? Und ich habe sie da einfach gefragt, was ist so für uns, für mich, aber auch für meinen Studiengang von jungen Primatologen und Primatologinnen, das, was sie uns wirklich mit auf den Weg gibt, was sie sich auch wünscht, was wir fortführen. Und
schöne Frage, wow.
so emotional magst du. Ich habe Marc in die letzte Reihe gestellt, damit er das irgendwie filmen kann von oben. Und was ganz schön war, ist, ich hatte mein Buch mit. Also ich hatte Bücher mit, um, wenn ich vor Ort so Leute sehe, die ich netzwerken kann, das Buch zu geben. Und das Schöne war halt, dass ich ihr dann aber auch mein Buch schenken konnte. Und keine Ahnung, ich glaube, danach hatte ich erstmal einen Nervenzusammenbruch und stand einfach nur noch wie so. Keine Ahnung, ich stand irgendwie stumm in der Ecke. Ich glaube, Marc hat einfach nur gedacht, ich hätte einen an der Waffel oder so. Und sie hat dann auch nur 3-4 Fragen tatsächlich nur beantwortet und ist dann aber gegangen. Und was ganz schön war, was so ein ganz magischer Moment war, ist, dass sich dieser ganze Raum nicht irgendwie gewunken hat zum Abschluss, sondern dass man Pantoot gemacht hat. Und das ist das Geräusch, was Schimpansen machen, um sich zu grüßen und zu verabschieden.
Oh nein.
Und sie fängt so an, macht das und dieser ganze Raum checkt einfach, was zu tun ist und macht diese Affengeräusche zurück und dann ist sie so die Treppe hochgeflitzt um die Ecke und war weg und ich dachte so, Alter, später habe ich das jetzt wirklich erlebt.
Das ist so wie ein Film.
Ich habe gerade volle Pulle Tränen in den Augen. Das ist nur wow. Krass. Okay, gut, dass ich jetzt weine, obwohl du die Geschichte erzählst. Klingt total abgefahren. Also für alle, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, was ist denn bei uns eigentlich los? Das war nicht Taylor Swift, das war eine über 90-jährige Dame, eine Primatologin, die Unglaubliches geleistet hat, die zu einer Zeit, in der überhaupt die Primaten, also irgendwie, vielleicht kannst du es besser erklären als ich mit Sicherheit, ja, vielleicht
im Prinzip ist es einfach total fantastisch. Sie hat halt zu einer Zeit, in der zum einen wir Primaten oder anderen Lebewesen noch sehr viel Intelligenz und Denkfähigkeit, aber auch Emotionalität abgesprochen haben, als Frau geforscht. Und man muss sagen, sie ist in den 60ern mit einem Schiff, also es war nicht, dass sie ein Flugzeug steigen konnte oder dass es da irgendwie Turbo-Speedboote gab. Sie ist da wirklich Monate mit dem Schiff hingefahren und hat diese Chance ergriffen, hat als Frau eben auch teilweise in den einfachsten Bedingungen im Dschungel gelebt, um eben über ein Jahr hinweg das Verhalten von Schimpansen zu beobachten. Das Tolle ist, sie hat einen ganz tollen Förderer, Louis Leakey, der hat einfach das Potenzial in weiblichen Wissenschaftlerinnen gesehen, weil er halt einfach sagte, Frauen beobachten besser als Männer. Und deswegen will er für seine Verhaltensforschung halt Frauen haben, aber den Mut auch gehabt zu haben, irgendwie mit Mitte 20 zu sagen, ich mach das, ich gehe da alleine hin, ich lebe da im Camp. Sie hat ja auch gesagt, die ersten 6 Monate ist sie jedes Mal in den Dschungel gegangen und die Tiere sind einfach nur vor ihr weggelaufen, auch das Handtuch nicht zu werfen. Und sie hat es halt auf ihre eigene Art und Weise gemacht. Sie hat keine Nummern für die Tiere vergeben, sie hat den Namen gegeben. Und die Kernerkenntnis, die sie halt damals auch hatte, was ein ganz, ganz bahnbrechender, eine bahnbrechende Erkenntnis war, ist das Werkzeug nutzen. Also heute sagen wir, oh, Krähen benutzen Werkzeuge, oh, viele Tiere machen das. Aber damals hat man den Mensch darüber definiert, dass der Mensch Werkzeuge nutzt. Also dass wir Tools verwenden, um Dinge zu manipulieren, um daraus etwas zu gewinnen. Wie zum Beispiel, dass wir einen Stein holen, auf eine Nussschale hauen, damit wir die Nuss rausbekommen. Und sie hat damals dann gesehen, dass die Schimpansen vor Ort tatsächlich sich Stöcke geholt haben, diese Stöcke in Termitenlöcher gesteckt haben, also den Stock als Tool genutzt haben, um Termiten zu essen. Oder dass sie Blätter genutzt haben, um Wasser aus Seen zu schöpfen oder aus Flüssen. Und dass sie halt wirklich sehr komplex natürlich denken müssen, um zu verstehen, ich suche dieses Tool, um das damit zu machen. Das ist ja nicht direkter Effekt, sondern es braucht ja eine andere kognitive Leistung.
Absolut, und
das war etwas, was für uns heute selbstverständlich ist. Das machen übrigens nicht nur Primaten, das machen viele Arten, auch viele Vogelarten, sind wahnsinnig intelligent. Und damals war das aber die Erkenntnis schlechthin, die halt alles verändert hat. Weil der Mensch so ein Stück, was für uns ja auch schön ist, von seinem hohen Ross runterkam und gemerkt wurde, die Diskrepanz zwischen Mensch und Tier ist gar nicht so groß, weder in der emotionalen Welt, also von der Emotionalität her, noch wirklich, was die Kognition angeht. Und auch emotional wurden so tolle Dinge dann auch von ihrem Team beobachtet. Also gerade ist jetzt nicht bei Schimpansen, aber bei Bonobos, die haben ja so ein süßes Verhalten und die trösten sich. Oder Schimpansen halten die Hände, wenn sie sich entschuldigen beieinander. Wow. Also diese Gesten, die wir auch haben. Man hat auch beobachtet, dass die Kriege führen. Also es gibt wirklich Schimpansentruppen, die werfen sich mit Speeren ab. Das stelle ich mir durchaus gruselig vor, wenn du so als Forscher da sitzt. Erstmal fliegt ein Speer vorbei, aber das fand ich sehr spannend, weil das habe ich in Uganda auch beobachten dürfen. Da habe ich tatsächlich auch in einem Forschungsinstitut von Jane Goodall Schimpansen beobachtet. Und es ist einfach ein Schimpanse, es ist ein ganz großer Waran, da ist eine Riesenechse vorbeigekrochen. Und der Schimpanse ist aufgestanden auf zwei Beinen, hat sich so einen Riesenknüppel geholt und ist diesem Waran auf zwei Beinen hinterhergelaufen, hat den versucht zu totzuschlagen. Oh, und ich dachte mir nur so, okay, das war jetzt irgendwie sehr menschlich brutal, auf eine gewisse Art und Weise, aber diese Tiere, die sind uns ähnlich. Also ich sehe uns Menschen mittlerweile viel mehr als auch als Tier und die Welt als eine Mitwelt, weil alles abgesehen vom Kochen, das ist wirklich was, was Primaten nicht machen. Die machen sich auch kein Feuer und kochen Dinge. Ja. Das ist einfach nichts, was uns unterscheidet. Auch Sprache, der Grund, warum Schimpansen nicht vielleicht nicht so sprechen wie wir, ist einfach die Position des Kehlkopfs. Aber die haben eine ganz komplexe Kommunikationsweise auch untereinander. Und sie hat eben diesen Stein ins Rollen gebracht, genauer hinzusehen.
Wahnsinn. Wow. Und das war 1960, also in den 60ern?
In den 60ern, ja, Wahnsinn. Du hast gerade so schön die Geschichte erzählt. Wir haben nämlich auch das mal erlebt in Thailand. Da ist ein,
Komodowaran.
Komodowaran, von einem Hund gejagt worden. Der hat den auch ganz wild verjagt, aber der Hund ist ihm halt nur hinterhergerannt. Ne? Jetzt, was du gerade beschrieben hast und was der Hund bei uns für einen Stellenwert hat bei den Menschen. Viele Menschen essen ja Chicken Wings, während sie Hunde kuscheln und mit ins Bett dürfen. Der Hund ist dem
Komodowaran
nur hinterhergerannt. Der Affe hat es ja schon mal deutlich menschlicher gelöst sozusagen, also deutlich intelligenter gelöst und trotzdem hat der Hund einen ganz anderen Stellenwert hier als andere Tiere für uns. Das finde ich nochmal ganz bildsprechend und ja, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf deine Arbeit. Was hast du dort erlebt und was hat dazu geführt, dass du tatsächlich gesagt hast, ich gründe einen Verein? Was ist die Mission von eurem Verein? Also was ist das, was du beobachtet hast, was du auf dieser Welt verändern willst mit deiner Arbeit?
Ja, also was mir halt einfach vor Ort aufgefallen ist oder was mir halt kam, ist, dass es eine super große Notwendigkeit gibt und wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, wie viele Probleme da herrschen, wie vielseitig sie sind und vor allen Dingen auch welchen Einfluss wir haben. Weil ich finde, gerade hier in Europa haben wir so die Tendenz zu sagen, okay, das sind die Menschen in Afrika, die müssen da was ändern. Aber ich habe festgestellt, dass wir hier vor Ort einen wahnsinnigen Einfluss auch auf den Artenschutz auf internationaler Ebene haben. Was Primaten aber erstmal grundlegend bedroht, ist natürlich Lebensraumverlust. Mhm. Und da müssen wir halt einfach sagen, der Lebensraum, der wird zu einem großen Teil für landwirtschaftliche Produkte, aber auch Rohstoffe zerstört. Und wenn wir von Rohstoffen sprechen, sprechen wir von Edelmetallen, wir sprechen von Ölen, wir sprechen bei Landwirtschaft von Plantagen. Mhm. Und die wenigsten Endprodukte werden wirklich in den Ländern selbst konsumiert, sondern die meisten Endprodukte werden eben nach Europa gebracht. Mhm. Also um hier in unseren Handys, dass wir Edelmetalle haben, um hier das ganze Jahr über Avocados, Orangen und verschiedene Fruchtsorten zu haben. Mhm. Und dann wurde mir halt einfach bewusst, okay, zum einen haben wir einen sehr großen Einfluss auf die verschiedenen Aspekte. Zum anderen ist eine große Notwendigkeit auch da, Verantwortung zu übernehmen. Also sei es zu spenden, sei es mitzuwirken, aber auch die Bereitschaft zu haben, wenn ich freiwilligen Helfer bin, vor Ort für Essen und Unterkunft aufzukommen. Mhm. Und so kam einfach die Idee, viele Menschen finden cool, was ich da gemacht habe. Also meine Eltern jetzt nicht, aber es gab auch Leute, die das cool fanden.
Ja, das besagte vielleicht falsche Umfeld. Ne? Du bist richtig, wie du bist. Du musst nur finden, wo du reinpasst.
Auch genau. Ganz genau. Und ich habe einfach nach diesen Reisen angefangen, diesen Blog zu schreiben und dann immer so gesagt, ja, ich bin jetzt wieder in Afrika, habe gerade den Affen aufgezogen, das haben wir ausgewildert. Dann habe ich Infobeiträge verfasst, das ist die Lebensraumbedrohung. Dann habe ich zum Beispiel auch mal einen Infobeitrag über den illegalen Handel verfasst. Dann der zweite Grund der Primatenbedrohung ist der illegale Handel. Also es wird nichts so viel gehandelt wie mit Drogen und Tieren. Der einzige Schwarzmarkt, der größer ist als der mit den Tieren, ist mit Drogen. Mhm. Und Primaten, also Affen, sind mit eins der Top-Tiere, die gehandelt werden. Warum? Weil natürlich alle Affen süß finden. Die sind uns so ähnlich, die sind so süß. Dann kann man in vielen Ländern leider Gottes eben auch noch Affen als Haustiere halten, unter anderem Deutschland. Mhm. Kann man nach wie vor gewisse Arten als Haustier halten. Und das führt halt einfach zu, wie bei vielen anderen Exoten, zu Wildfängen. Was man aber sagen muss, ist, dass für, wenn wir jetzt als Beispiel Schimpansenbaby gehen, für ein Schimpansenbaby ja nicht nur...
Genau hier geht's nächsten Sonntag weiter und ihr habt gemerkt, wir haben nicht zu viel versprochen. Michi ist mit ihren so jungen Lebensjahren schon so reflektiert und erfahren und bewusst und bei der Sache, dass es einfach, dass wir uns davon echt eine Scheibe abschneiden können.
Ja. Total. Ich freue mich auch total auf den nächsten Sonntag. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder unterstützt uns sogar bei Patreon, um weiterhin solche Episoden möglich zu machen. Und wir freuen uns total auf den nächsten Sonntag. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt so, wie ihr seid. Seid stark. Ihr seid gut, so wie ihr seid.
Ja.
Und wir haben euch lieb.
Liebe geht raus.
Ciao.
Ciao.